Der Tröster kommt. Der Tröster an sich, der Tröster kommt. Wen erwartest du, wenn du wirklich Trost brauchst? An wen denkst du da? Wer hat dich so getröstet, dass du merkst, das geht ganz tief rein? Kannst du mal einen Moment nachdenken. Wir alle sind ja geprägt von denen, die uns getröstet haben, von klein an getröstet haben, quasi schon als Kinder getröstet haben. Das ging manchmal gut und manchmal nicht gut, weil jeder Mensch ganz anders Trost empfindet und auch ganz anders Trost braucht. Also man merkt das zum Beispiel in der Ehe oder so, aber auch in anderen Beziehungen, dass man das erstmal lernen muss, den anderen so zu trösten, wie er den Trost überhaupt annehmen kann. Also manche Menschen brauchen, wenn sie in schwierigen Situationen sind, Fakten, Daten, Argumente und dann will man trösten und dann sagt man, ja, aber guck mal, die Statistik oder dies und das und nächstes Jahr ist sowieso alles anders und man hat Argumente und packt die alle aus und der andere daneben, der ist überhaupt nicht getröstet, der ist noch erschlagen davon, da hat man quasi noch einen oben drauf gesetzt. Andere wollen einfach nur in den Arm genommen werden. Ja, und wenn dann jemand, der Argumente braucht, einfach nur in den Arm genommen wird, denkt er, ich werde überhaupt nicht ernst genommen mit meinem Problem. Und dann hat man ein Problem, weil man aneinander vorbeitröstet. So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich geben wir Trost und so unterschiedlich empfangen wir auch Trost. Da sind wir einfach geprägt. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, der Tröster kommt, dann kann ich euch auch sagen, das ist für jeden etwas dabei, so wie ihr Trost braucht, weil der Heilige Geist uns kennt und uns so tröstet, wie wir es verstehen können, wie wir es auch in der Situation brauchen. Und wir kommen im Leben in viele Situationen, wo wir echten Trost wirklich brauchen, in persönlicher Not, in Schwierigkeiten, in denen wir sind. Menschen sind da manchmal hilfreich, manchmal aber auch nicht so hilfreich. Ein guter Rat kann auch manchmal ein Ratschlag sein. Und ein Trost kann auch manchmal zu mehr Leiden führen. Der Tröster kommt. So ist der Heilige Geist zu übersetzen. Der Tröster, der Beistand, der Rechtsanwalt, der Fürsprecher, der Ratgeber, der, der versteht und das richtige Wort zur richtigen Zeit hat, den richtigen Zugang zu unseren Herzen finden kann. Das steht über dem, was ich heute sage, denn es geht in dem Text, in dem wir haben und auf dem Weg in der Passionszeit um eine ganz andere Situation, einen ganz anderen Trost, nicht diesen persönlichen für mich in meinem persönlichen Leiden, sondern den Trost, den Jesus seinen Jüngern weitergibt, wo er ihnen erst einmal erzählt, was alles Schwierige auf sie zukommen wird. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem Johannes 15. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Das sind harte Worte. Ich meine, ich habe das mal erlebt in Südfrankreich. Haben wir Zettel, also Einladungen verteilt zu Veranstaltungen und Traktate verteilt. Und ich stand ganz fröhlich an der Bushaltestelle, habe meine Zettel dahin gehalten und da steigt eine Frau aus und spuckt mir ins Gesicht. Ah ja, die kennt mich doch gar nicht. Die weiß doch gar nicht, wer ich bin. Warum spuckt die mich hier an? Aber das war diese Situation. Es ging ja gar nicht um mich. Es ging um das, was ich da in der Hand hatte, diese Einladung zu Jesus. Die Welt hat ein Problem mit uns Christen. Und Jesus bereitet seine Jünger jetzt schon darauf vor, weil er weiß, er wird den Tod am Kreuz erleiden und er wird nicht mehr lange lebendig, leibhaftig bei ihnen sein. Im Kapitel 16 geht es weiter, 15 noch erst ab Vers 26. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr den Glauben nicht verliert. Denn ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden und es wird die Zeit kommen, in der die, die euch töten, glauben, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das tun sie, weil sie den Vater und mich nicht erkannt haben. Ja, ich sage euch diese Dinge jetzt, damit ihr euch daran erinnert, wenn sie eintreffen. Ich habe nicht früher davon gesprochen, weil ich noch bei euch war. Eine sehr treffende Umschreibung der Situation, in der viele Christen im Orient oder in den islamisch geprägten Ländern gerade leben. Sie meinen, sie tun Gott einen Dienst damit, wenn sie euch töten. Ich weiß nicht, wer letzte Woche im Gottesdienst war, da hatten wir einen Bericht über Mosul. Und da wurde gesagt, dass die Kämpfer der islamischen Vereinigung an die Häuser, an ein Haus geschrieben hatten, wir lieben den Tod mehr als ihr das Leben. Besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Wir Christen lieben das Leben. Wir schützen das Leben, wir verteidigen das Leben, wir wollen, dass Menschen aufblühen in ihrem Leben. Diese anderen Mächte wollen nur zerstören, können nur zerstören. Und Jesus weiß, in welche schwierige Situation jetzt die Jünger kommen werden in der nächsten Zeit. Er weiß, dass er diesen Weg bis ans Kreuz gehen wird. Mein erster Punkt, Enttäuschung und Trost. Die Jünger liebten Jesus. Sie waren mit ihm unterwegs, sie haben mit ihm gegessen, mit ihm gefeiert, mit ihm eingekauft, mit ihm irgendwo übernachtet, mit ihm Wunder erlebt, mit ihm gesehen, wie er Menschen begegnet. Sie haben alles aufgegeben, um so nah bei Jesus zu sein. Alles hinter sich gelassen, um mit ihm unterwegs zu sein. Und dann fängt Jesus schon ein paar Kapitel hier vorher, wird das gesagt, fängt er davon an, den Abschied schon anzukündigen und zu sagen, das wird in der Form nicht weitergehen, weil ich werde diesen Weg ans Kreuz gehen. Ich werde nicht mehr hier bei euch sichtbar sein. Aber ich werde euch den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Eine traurige und eine gute Nachricht. Die Enttäuschung, ich werde nicht mehr so nah, so leiblich bei Jesus sein, für die Jünger ein erschreckender Gedanke. Was wird denn passieren? Was soll denn passieren diesem von Gott Auserwählten und Bestätigten, dem wir unser ganzes Leben anvertrauen? Jesus will sie trösten und spricht von der großen Perspektive, von dem, was noch kommen wird. Wäre Jesus in der Welt geblieben, so als Mensch, dann hätten wir hier in Deutschland schlechte Karten, ihm jemals zu begegnen. Ich weiß nicht, wie wir dann das hingekriegt hätten oder wie die Welt das hinkriegen würde, die vielen Millionen, Milliarden Christen, die es gegeben hat und die es gibt und die jetzt gerade auf der Welt leben, wenn wir alle eine Audienz bei Jesus haben wollten. Und dann sogar noch täglich vielleicht und vielleicht sogar mehrmals am Tag, weil wir gerade mit ihm reden wollen, weil uns gerade was bedrückt. Das würde ja gar nicht gehen. So erklärt Jesus es ihnen auch. Und dieser Trost, den lesen wir weiter im Vers 5 und folgende. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Die Jünger sind eigentlich noch so unter Schock, dass sie gar nicht auf die Idee kommen zu fragen, ja, wo gehst du denn hin? Gehst du in ein anderes Land oder warum gehst du weg? Die sind noch so in der Trauer. Ich weiß nicht, was für ein Abschiedstyp du bist. Es gibt ja dramatische Abschiede und es gibt auch dramatische Willkommens- oder Wiederbegegnungsszenen. Am Flughafen sieht man solche Szenen. Wenn man am Flughafen ist, sieht man Menschen, die unter Tränen sich voneinander verabschieden. Was für ein Verabschiedungstyp bist du? Ganz schnell, ja, tschüss, bis dann. Bloß nicht so lange leiden und rumlamentieren. Oder bist du ein Typ, der dann noch eine Umarmung und dann drei Schritte und wieder zurück und nochmal und noch ein Küsschen und nochmal und so. Da sind wir ja auch sehr unterschiedlich. Die Jünger sind sicher auch sehr unterschiedlich an dieser Stelle. Der Abschiedsschmerz kommt schon. Schön ist es, wenn man wiederkommt. Wenn wir manchmal am Flughafen ankommen, dann stehen da Leute mit Schildern, herzlich willkommen, welcome back und Blumen und allem. Ist zwar nicht für uns, aber tut trotzdem gut. Da stehen dann Eltern, die ihre Kinder nach dem Studium im Ausland wieder erwarten oder lange auf sie verzichten mussten. Und wenn man dann so rauskommt, ach ja, schön, ne? Manchmal steht da auch Presse, wenn irgendjemand mit im Flugzeug war und die Kameras werden gezückt. Wenn man mit irgendeiner Fußballmannschaft oder irgendjemandem ins Flugzeug war, dann sieht man das, fühlt man sich auch ganz wichtig plötzlich. Jesus bereitet seine Jünger vor, damit sie den Glauben nicht verlieren. Das ist sein Anliegen, den Glauben nicht zu verlieren, wenn diese schwierigen Zeiten kommen, wenn er eben nicht mehr sichtbar bei ihnen ist. Es geht weiter. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Heilige Geist, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Durch den Heiligen Geist hat jeder der Jünger, hat jeder, der heute an Jesus glaubt, den direkten Zugang zu Gott, überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist großartig. Das konnten die Jünger sich damals so noch gar nicht vorstellen. Sie erlebten, dass die Menschen Tagereisen unternahmen, um einmal einen Blick auf Jesus werfen zu können, dass der Zachäus auf den Baum geklettert ist, um überhaupt Jesus sehen zu können, dass die Menschenmassen kamen, wo immer Jesus auftauchte. Und hier wird verheißen, dass jeder direkt mit Gott verbunden sein kann durch den Heiligen Geist. Was für ein Trost. Wenn man Stars und Sternchen in der Welt so sieht, dann versuchen die Groupies oder die Fans oder wie immer man die nennt, ganz nah dran zu kommen. Und manchen gelingt es und anderen auch nicht. Bei Gott haben wir immer eine Standleitung durch den Heiligen Geist. Wir sind immer mit ihm verbunden. Und je mehr Raum wir dem Heiligen Geist geben, desto mehr, desto direkter, desto klarer kann er in unser Leben hineinwirken und uns auf den richtigen Weg bringen. Mein zweiter Punkt, kein heile, heile Gänschen. Kennt jemand noch dieses Lied? Ich weiß gar nicht, ob Eltern heute das noch für ihre Kinder singen. In meiner Kindheit gab es das noch. Wer kennt das? Ja, einige, ne? Ich habe mich immer gefragt, wieso hat das Entchen ein Schwänzchen? Was soll das jetzt? Und warum ist in 100 Jahren erst alles wieder gut, wenn ich doch jetzt irgendwie Antworten brauche? Ich fand das Lied schon immer komisch, aber es wird anscheinend im deutschen, Wesen entspricht das anscheinend sehr. Heile, heile Gänschen. Es wird schon wieder gut. Das stimmt ja nicht. Das ist ja ein oberflächlicher Trost, eine Ablenkung, dass man plötzlich über das Entchen nachdenkt, statt über den eigenen Schmerz oder die Trauer. Es bringt aber nichts, weil sobald man nicht mehr ans Entchen denkt, ist ja alles wieder da. Wenn er kommt, der Heilige Geist, dann geht es nicht nur um meine persönliche Befindlichkeit, da geht es um mehr. Er wird die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen, lesen wir hier im Text. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Der Heilige Geist kommt und sagt nicht, heile, heile Gänschen, alles ist gut, du bist gut, die Welt ist gut, alles wird gut, alles war schon immer gut, sondern legt den Finger in die Wunde der Schuld. Nicht, weil Gott gerne in unserer Schuld rumwühlt, sondern weil Jesus gekommen ist, die Schuld auf sich zu nehmen und das Problem der Schuld zu lösen. Und weil Menschen eigentlich erst dann wirklichen Frieden im Herzen haben können, wenn sie die Frage ihrer Schuld klären. Man kann schöne Stimmung kreieren, man kann toll miteinander unterwegs sein, in einem Gottesdienst, auf einem Festival. Wir waren gerade in Berlin auf dem Dynamisio-Festival, über 2000 Teilnehmer, viele aus dem Christustreff im Programm engagiert, 10, die als Teilnehmer da waren, auf der Bühne ständig Christustreff, weil Tobi Schöll moderiert hat. War schon ein interessantes Gefühl, da immer zu sitzen und zu sehen, Christustreff Berlin, unser Ableger in Berlin. Hatten auch eine schöne Begegnung mit denen. Also so Stimmung, sowas Atmosphärisches, das tut richtig gut. Das ist toll. Mit so vielen Christen, da war wirklich von Pfingstgemeinden bis zum Ratsvorsitzenden der EKD, alle waren Redner. Das war irgendwie eine ganz großartige Mischung von Leuten. War richtig schön. Aber das hilft mir ja nicht in meinen alltäglichen Dingen und Problemen. Da, wo ich scheitere, da, wo ich nicht klarkomme mit mir selbst. Da, wo ich immer wieder die Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun will. Wir brauchen mehr als diesen Trost und diese Begeisterung. Wir brauchen den tiefen Trost. Ich bin angenommen, wie ich bin, und Gott kümmert sich um meine Schuld. Und er nimmt sie mir weg. Das ist ein Riesengeschenk, das sollten wir nie vergessen. Das ist eigentlich ein ganz großer Trost. Ich muss nicht mit meiner Schuld allein bleiben, sondern da, wo ich sie Gott bekenne, da, wo Gott durch den Heiligen Geist sie mir zeigt, kann ich sie loswerden. Ein für alle Mal loswerden. Kann ich ein neues Leben beginnen? Kann ich aufstehen und meinen Weg weitergehen? Das ist was anderes als heile, heile Gänschen, in 100 Jahren ist alles wieder gut. Das heißt, hier und heute kann alles gut werden, weil Gott mir vergibt. Gerechtigkeit, ein großes Thema. Alle sehnen sich nach Gerechtigkeit. Die Welt schreit nach Gerechtigkeit. Und wir sind auf beiden Seiten dabei. Wir werden ungerecht behandelt, mindestens alle irgendwann mal in der Schule, nehme ich mal an, dass ihr dachtet, ich habe eine bessere Note verdient oder der Lehrer mag mich nicht. Wenn man dann einen tollen Aufsatz schreibt und ganz verliebt ist in sein eigenes Werk und dann kriegt man doch eine schlechte Note, dann ist man total ungerecht behandelt in den eigenen Augen. Also da haben wir schon einiges erlebt. Das ist jetzt ein ganz harmloses Beispiel. Es gibt auch ganz andere Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, Mobbing und was es alles gibt. Weltweite Ungerechtigkeit. Wir sind aber auch auf der anderen Seite dabei, nämlich dass wir ungerecht sind und ungerecht handeln und auch Ungerechtigkeit in der Welt mit unserem Lebensstil zementieren. Dass wir Menschen ausbeuten, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Dass es heute mehr Sklaven in der Welt gibt als zu allen Zeiten vorher. Auch in unserem Land. Wurde auch auf dem Kongress wurden Statistiken aufgezeigt, wie viele Menschen in unserem Land versklavt sind, keine Freiheit haben, keinen Pass haben, nicht abhauen können, verkauft werden, ausgebeutet werden. Wir sind Teil des Systems und deswegen brauchen wir den guten Heiligen Geist, der uns den Weg da heraus zeigt. Und das will er tun, dazu sendet Jesus ihn. Der dritte Punkt, was ist Wahrheit und wenn ja, wie viele? Ihr kennt vielleicht den Buchtitel, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Da habe ich gesagt, das passt irgendwie. Was ist Wahrheit und wenn ja, wie viele? Heute hat ja jeder seine eigene Wahrheit. Ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit und solange deine Wahrheit meine nicht in Frage stellt, ist ja alles gut. Können wir ja friedlich miteinander umgehen. Schaut euch mal euren Nachbarn an, der hat eine ganz andere Wahrheit als ihr. Manchmal teilt man auch Dinge, manchmal auch nicht. Würdest du die Wahrheit deines Nachbarn annehmen? Würdest du sagen, was immer der sagt oder tut, ist wahr? Wir leben in einer Zeit, wo die individuelle Wahrheit über allem steht. Das muss für mich stimmen, das muss für mich wahr sein. Und es gibt keine objektive Wahrheit mehr. Und das ist eine gefährliche Zeit, weil damit nicht nur die Autonomie wächst, aber auch das Chaos und auch die Gewalt, weil ich kann dann für meine Wahrheit andere Mittel einsetzen, weil ich ja von meiner persönlichen Wahrheit so überzeugt bin. Das ist Anarchie letztlich und sehr gefährlich, auch für eine Gesellschaft, auch für eine Gemeinde, wenn jeder seine eigene Wahrheit sich heraussucht aus dem, was er liest oder sich zusammensucht. Ich lese uns weiter im Text, denn der Heilige Geist und die Wahrheit sind ganz eng miteinander verbunden. Vers 12. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Wenn man die Bibel liest, dann überliest man ja immer ganz viele Dinge. Ich weiß nicht, ich lese jetzt schon, wer weiß, wie viele Jahre die Bibel. Ich habe die schon mehrfach durchgelesen von A bis Z, immer wieder. Und hier habe ich wieder was gemerkt, was ich immer überlesen habe. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, der Heilige Geist. Finde ich total spannend. Also selbst der Heilige Geist besteht nicht drauf, ich habe aber meine eigene Meinung und ich sage euch mal, wie es wirklich richtig ist. Sondern in der Einheit mit dem Vater und mit Jesus sagt er das, was von Ewigkeit her schon wahr war. Wie viel weniger haben wir das Recht für unsere Wahrheiten und zu sagen, ich habe aber die Wahrheit, ich weiß aber, wie es richtig ist. Wir brauchen eine Wahrheit, die über den persönlichen Wahrheitsbekundungen oder Wahrheitsempfindungen sogar steht. Eine Wahrheit, die größer ist als das, was wir als Wahrheit überhaupt wahrnehmen können. Eine Wahrheit, die uns hineinnimmt in das, was wirklich stimmt. Nehmen wir mal einen Unfall und es gibt Unfallzeugen. Dann weiß die Polizei, dass nicht einer dieser Zeugen allein die Wahrheit hat. Denn jeder hat es aus einer anderen Perspektive gesehen und jeder erzählt was anderes, wenn man Pech hat. Manchmal auch mit eigenem Interesse. Ne? Ich bin auf gar keinen Fall zu schnell gefahren. Ich weiß genau, ich habe nur die Testtempolimit eingehalten. Das stimmt gar nicht. Und dann muss die Polizei aus dem allen, was sie als verschiedene individuelle Wahrheiten hört, versucht, die eine Wahrheit zu finden. Und es gibt nur eine Wahrheit für den Unfall, auch wenn jeder den anders wahrgenommen hat, weil es nur eine Realität gibt. Es ist nur einmal so passiert, wie es passiert ist. Deshalb ist Wahrheit nicht etwas Beliebiges, was ich mir selber suche oder selber zusammenstricke, sondern Wahrheit ist Realität und ist in Jesus Realität geworden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Deswegen richtet der Heilige Geist sich von Jesus her zu uns hin und richtet uns auf Jesus hin. Er ist gekommen, nicht um seine eigenen Anschauungen zu vertreten, sondern wird das sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin. Will nicht für sich selber stehen oder für sich selber wahrgenommen werden oder für sich selber verehrt werden, sondern er ist der von Gott ausgesandte Geist, ist Gott selber, der uns genau das bestätigt, was Jesus jetzt nicht mehr leibhaftig unter uns bestätigen kann. Gabriel hat uns heute Morgen gefragt, was wäre, wenn Jesus jetzt hier auf dem Stuhl sitzt. Das wäre auch interessant. Aber viel besser ist es, dass er bei jedem von uns ist, in uns ist, dass wir ihn nachher mit nach Hause nehmen sozusagen, mit an die Arbeit nehmen, dass er in uns lebt. Und eben nicht hier zurückbleibt oder nur mit einem nach Hause geht. Der Heilige Geist ist immer mit uns. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus aufnimmt, der hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will uns trösten. Nicht viele Wahrheiten, eine Wahrheit. Und die Spannung zwischen dem, was wir verstehen von der Wahrheit und was wirklich die Wahrheit ist, die müssen wir aushalten. Da brauchen wir auch einander als Korrektiv, so wie man viele Zeugen braucht, um einen Unfall wirklich zu rekonstruieren. So wie das Neue Testament es sich erlaubt, Ereignisse aus vielerlei Sicht zu berichten, um die Auferstehung. Da werden ja manche Theologen kirre drüber, weil sie sagen, das passt ja alles hinten und vorne nicht zusammen. Und ich sage, wie wunderbar, das zeigt uns, dass hier nichts gefaked ist, sondern dass echte Zeugen echte Dinge berichten. Und dass Gott es sich leisten kann, das so stehen zu lassen, weil es das Faktum dahinter gibt. Es gibt die Realität der Auferstehung. Die Wahrnehmung, die ist gesplittet. Der eine sagt, erst war die Frau da, dann nicht und so. Also das ist alles ein bisschen durcheinander und das ist bei der Größe dieses Ereignisses auch vollkommen verständlich. Der Heilige Geist führt in die Wahrheit. Der Trost liegt in der Beziehung zu Jesus. Der Trost, dass wir den Glauben nicht verlieren, hängt davon ab, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist uns tröstet, dass er unsere Schuld vergibt, dass er Gerechtigkeit bringt und dass er uns Jesus zeigt, immer wieder neu. Der größte Trost von allem, was Trost ist. Das ist auch der Trost, den die Menschen in Mosul oder in anderen Städten erleben, die gerade verfolgt werden. Diesen Trost, dass Jesus bei ihnen ist. In der Zelle, im Verhör, in allem, was sie an Schlimmem erleiden. Dass sie da nicht allein sind, sondern dass der Trost größer ist als die Umstände, in denen sie gerade leben müssen. Durch den Heiligen Geist spricht Gott zu uns, tröstet uns. Im ganz persönlichen Leben, da wo wir es brauchen und auch so, wie wir es brauchen. Aber auch in der Situation, in unserer Zeit, in unserer Welt, in der viele Menschen leiden, um Jesu Willen. Ist sein Trost da, auch für uns heute und hier. Amen.